Urheberrechtlich sehe ich tatsächlich Schwierigkeiten, weil wie gesagt, Urheberrechte entstehen mit persönlicher geistiger Schöpfung und die ist ja bei einem KI-Tool, wird die ja gebrochen, dadurch, dass man ja nicht weiß, was in dieser Box passiert und dass ja so ein bisschen dem Zufall überlassen ist, was dann am Ende ausgespielt wird. Aber wenn es sich um einen Song handelt, den es bereits gibt und der dann leicht abgewandelt ausgespielt wird, dann könnte man schon von einer Urheberrechtsverletzung ausgehen. Da klagt ja auch die GEMA gerade gegen OpenAI und Suno, genau.
Hallo, liebe Ingrid. Hallo, heute ist zu Gast Ingrid Jeboa und wir widmen uns mit dir heute mal dem wichtigen Thema Urheberrecht, Musikrecht, generell juristischen Themen, die leider viel zu oft so ein bisschen am Rande behandelt werden und gleichzeitig so wichtig sind. Und deswegen, ja, schön, dass du zu Gast bist. Hallo, Ingrid.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Also, ich mag erstmal, dass wir dich so ein bisschen kennenlernen. Ich habe mit dir ja vorher auch schon gesprochen und du hast mir gesagt, Musik ist deine große Leidenschaft. Jetzt hat dich aber dein Weg eben dahin geführt, dass du mittlerweile eine eigene Kanzlei hast, rund um diese ganzen Themen, rund um Medienrecht, rund um auch Filmrecht, also ganz viele Themen, also schon ein Spezialgebiet auch. Und wenn du magst, hier die Einladung, dass du dich ein bisschen vorstellst und uns mal diesen Bogen spannst. Wie kam es denn eigentlich dazu, von ich liebe Musik ganz sehr, dass du dich jetzt den Themen widmest, mit denen so viele KünstlerInnen auch zu tun haben?
Sehr gerne. Also ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo Musik immer irgendwie eine Rolle gespielt hat. Also nicht, dass meine Eltern MusikerInnen waren, aber dass mein Vater hat zum Beispiel auf dem Sender BBC immer Top of the Pops geschaut und dann die ganzen Songs aufgenommen. Meine Mutter hat dann ihre ghanaische Kirchenmusik gehört und so weiter. Das heißt, das hat immer irgendwie eine Rolle gespielt. Und dazu kam ich dann halt auch zu dem Punkt, dass ich mich selbst sehr intensiv mit Musik befasst habe. Früher in den 90ern, da gab es ja noch Soul of MTV und so weiter. Das habe ich mir immer angeschaut und ich meine, dass ich da immer so up to date war. Und leider habe ich kein musikalisches Talent. Also ich kann weder singen, noch kann ich herausragend tanzen, so dass mein Weg die kreative Schiene nicht einschlagen konnte. Und Jura war keine zweite Option, war immer eine Option, weil ich damals oder schon immer so einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hatte und eigentlich eher so die Richterin-Schiene einschlagen wollte. Aber das hat dann aufgrund meines Abschlusses nicht so geklappt. Und dann dachte ich, okay, was wäre denn ein weiteres interessantes Rechtsgebiet? Und da kam eben nur Urheber- und Medienrecht in Frage, weil das dann ja auch die Zusammenarbeit mit Kreativschaffenden bedeutet. Davor war es aber so, dass ich erstmal in einer Agentur gearbeitet habe, die KünstlerInnen betreut hat, also klassisches Artist Management. Ich bin nicht direkt nach meinem Examen oder nach meinem Examinar die juristische Schiene gegangen, sondern habe erstmal Jura den Rücken gekehrt, weil ich da so die Schnauze voll hatte und auch sehr desillusioniert war. Und dann habe ich als Artist Managerin gearbeitet. Und in dem Zusammenhang war ich dann auch immer mit den ganzen vertraglichen Aspekten konfrontiert worden, weil ich eben die einzige Juristin war in der Agentur. Und das hat dann den Wunsch hervorgerufen, mich noch mehr mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und als ich dann 4, 5 Jahre für die Agentur gearbeitet habe, habe ich dann recherchiert und geschaut, wie ich mich denn da fortbilden kann. Und bin dann auf die HU Berlin gestoßen, die halt so einen berufsbegleitenden Masterstudiengang angeboten haben für Urhebermedienrecht und gewerblichen Rechtsschutz. Und den habe ich dann besucht und dann halt noch so einen Master absolviert. Und in dem Zeitraum habe ich wieder zu Jura zurückgefunden und auch zu, ja, also es hat so diese Jura-Liebe neu entfacht, weil ich die Dozentinnen, die aus der Praxis kamen und das Theoretische mit dem Tatsächlichen gut verknüpfen konnten und das nicht mehr so abstrakt war. Und durch meine Erfahrung als Artist-Managerin konnte ich da auch bessere Verknüpfungen wahrnehmen und verstehen. Und da kam dann der Entschluss, doch nochmal zurück zur Juristerei zu kehren und genau, und mich dann selbstständig zu machen. Ich habe mich anfangs beworben, das hat dann alles nicht geklappt. Und dann habe ich dann mich mit einer Kollegin damals aus dem Masterstudiengang selbstständig gemacht. So in aller Kürze.
Cool. Ja, und jetzt ist es so, ich erwische mich dabei leider auch, obwohl ich es besser wissen sollte. Und ich beobachte das eben auch in vielen Gesprächen mit Musikerinnen und eben auch mit unseren Teilnehmerinnen. Und auch davor hatte ich schon viel mit Artists zu tun. Viele glauben ganz lange, Artist ist irgendwann mal ein Thema, wenn ich groß bin, also so als Artist. Also man schiebt das so ganz lange vor sich her, muss ich tatsächlich sagen, ich schließe mich da jetzt mal mit ein. Magst du uns vielleicht mal so ein paar Gründe aufzählen, warum es eigentlich total wichtig wäre, sich frühzeitig, rechtzeitig mit rechtlichen Grundlagen als Artist auseinanderzusetzen, also auch diese Stichworte Urheberrecht, generell Medienrecht? Mhm.
Genau. Ja, also es fängt ja, es gibt ja zwei Seiten. Also einmal die Seite der KünstlerInnen, die selbst Songs produzieren und dabei Urheberrechte oder sonstige Rechte entstehen. Und dann die andere Seite, was die Nutzung angeht. Wenn ich selbst, wenn man jetzt bei der Musik bleibt, Songs produziere, dann entsteht mir ein Recht. Und ich kann es dritten Personen einräumen oder übertragen. Und im Gegenzug habe ich auch einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Und diese Nutzungsrechtsklauseln in Verträgen sind meistens sehr, sehr intransparent für Personen, die nicht tagtäglich damit zu tun haben. Und meistens ist es dann auch so, dass nicht wirklich klar ist, was da jetzt an Rechten übertragen wird. Vielleicht sind es zu viele, vielleicht ist es zu lange und vielleicht hat man dann im Gegenzug zu wenig Royalties oder und so weiter und so fort. Deswegen finde ich schon wichtig, dass man so ein bisschen für die Thematik sensibilisiert wird. Auf der anderen Seite gibt's dann halt die Person, die Urheberrechte oder sonstige Rechte nutzen und dabei auch nicht wissen, dass eine Nutzung auch eine Einwilligung bedarf. Also wenn ich Klassiker ist, ich habe ein Foto aus dem Internet runtergeladen und habe das dann jetzt für mein Social Media, jetzt gerade wieder eine Anfrage bekommen, habe es für meinen Social Media Post verwendet und habe jetzt eine Abmahnung bekommen. Und dann ist dann auch immer so die Begründung, naja, aber ich wusste ja nicht, dass man das nicht darf und so weiter. Und dann denke ich, das ist aber im Urheberrecht nicht relevant. Also Hintergrund ist ja, dass man als Artist dafür vergütet werden möchte oder soll für die kreative Leistung. Und wenn man dann halt ohne Lizenz und ohne Entrichtung einer Gebühr ein Urheberrecht verwendet, dann fließt das ja nicht wieder zum Artist zurück. Und deswegen muss man dann dafür entsprechende Lizenzschaden zahlen oder eine Unterlassungserklärung abgeben. Also da schließt sich dann der Kreis wieder.
Mhm. Es gibt auch andere Situationen, also ich spreche auch viel mit Musikerinnen, die sich so ein bisschen die Finger verbrannt haben, sage ich mal, in der Branche, wenn es darum ging, sie haben Songs mit in ein Studio gebracht, haben sich dort produzieren lassen, haben irgendwas unterschrieben, so wie du es auch beschrieben hast. Dann kam es zu Situationen, die will ich jetzt nicht näher benennen, ich würde sie mal vielleicht mit dem Überthema Machtmissbrauch benennen. Wo dann eben einfach gesagt wurde, dann behalten wir jetzt das Master oder XY oder jenes, weil es steht im Vertrag. Gibt es da so typische Situationen, wo Menschen eben im Nachhinein, also Artists hast du mit Sicherheit erlebt und gerne, wenn du magst, ein paar anonyme Beispiele, so klassische Beispiele, wo Leute, wo die aufzeigen, warum es eben auch so wichtig ist, zu verstehen, was man unterschreibt.
Ja, also diese Studiosituation ist tatsächlich ein Klassiker. Und Und auch diese Machtmissbrauch-Situation, dass man geht in ein Studio, man produziert Songs und man ist der Meinung, dass da so eine freundschaftliche Ebene entstanden ist und dass man ein schönes Projekt umsetzt. Und irgendwann kommt es dann zu dem Punkt, dass dann die eine Seite die Herausgabe der Master oder der Mixes verwehrt oder verweigert oder dann eben einfach blind Künstlerquittungen oder sowas unterschrieben werden und dann gar nicht klar ist, was man da letztendlich aufgegeben hat. Und dann kommt dann halt die menschliche Ebene noch dazu, dass man gegaslightet wird und dass dann halt auch auf der menschlichen Ebene, dass man meist noch keine Energie hat, das anzugehen und dann auch sich in Frage stellt, wie man sich darauf einlassen konnte und so weiter. Also es ist echt eine schwierige Situation, unabhängig jetzt auch von dem rechtlichen Kontext, ja.
Mhm. Was auch eine häufige Situation ist, ne, wir ermutigen ja Musikerinnen eben gerade deswegen, ihre Songs selber zu lernen. Jetzt ist es aber so, auch hier wieder oft so im freundschaftlichen Kontext, ja, spiel mir mal bitte da eine Bassspur ein, ja, das macht mir kurz mein Bandkollege, der spielt, oder mein Pianolehrer spielt mir jetzt irgendwas ein. Und hattest du dann auch schon zum Beispiel, also angenommen, also wir ermutigen auch unsere Musikerinnen natürlich, dass sie das irgendeine Art Dokument gibt, was passiert in der Aufnahme, was darf damit passieren, wem gehört die jetzt? Mhm. Hat eventuell jemand einen Anspruch an diese, also auch einen finanziellen Anspruch oder einen Anteil? Mhm. Wenn das nicht erfolgt, hast du da vielleicht auch schon Beispiele? Ich stelle mir jetzt mal so vor, so ein Song geht durch die Decke und dann kommt eben der Kumpel, sagt, du, halte mal, das habe ich dir ja eingespielt.
Mhm. Mhm. Ja.
Ansprüche entstehen, denen man sich vielleicht gar nicht bewusst ist, so durch
Nee, also sofern keine Vereinbarung vorliegt, ist die Person, die dann die Sequenz nutzt, nicht oder ist es ihr nicht gestattet, diese zu nutzen. Eine Vereinbarung kann ja auch schon entstehen, wenn man eine mündliche Abrede getroffen hat. Aber da gilt es dann im Streitfall, dass man das nachweisen muss. Also wenn man jetzt zu zweit im Studio war und eine vermeintliche Abrede getroffen hat, die es aber zwei Parteien gibt und demzufolge zwei Meinungen, dann liegt es an der Partei, die eben ihre Ansprüche geltend macht, zu beweisen, dass eben diese Vereinbarung stattgefunden hat oder nicht. Und wenn dann so eine Sequenz verwendet wird, dann ist halt die Frage, lässt man es darauf ankommen und schickt eine Anwältin oder einen Anwalt zu der Person, beziehungsweise lässt die Person per anwaltlichem Abmahnschreiben eine Unterlassungserklärung abgeben oder versucht man das erstmal so? Also ein Recht darauf hat man definitiv, weil entweder ist es eine geistige persönliche Schöpfung, die verwendet worden ist, oder es ist ein Leistungsschutzrecht. Also dass man durch seine künstlerische Leistung im Studio ein Leistungsschutzrecht hat entstehen lassen und das dann verwendet wird. Insofern die Chancen darauf, dass man da Recht bekommt, sind relativ groß. Die Frage ist, inwieweit möchte man das dann, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, aufs Spiel setzen, weil die Musikbranche immer klein ist und viele scheuen sich ja dann auch, gerichtliche Schritte einzuleiten, weil sie dann auch die Sorge haben, dass sie dann in der Branche irgendwie ja gecancelt werden oder so, ne? Oder als eine Person eingeordnet werden, die, ja, wie soll ich sagen, mir fehlt jetzt das passende Wort.
Beschmutzer.
Wie bitte?
Nestbeschmutzer?
Ja, genau, ja. Deswegen, also es gibt selten Fälle, die tatsächlich vor Gericht gelangen. Man versucht sich dann immer so zu einigen. Und ich glaube auch, dass die Person, die dann diese Sequenz nutzt, auch versteht oder vermeiden möchte, dass dann zum Beispiel per einstweiliger Verfügung entschieden wird, die Songs komplett runterzunehmen, was ja auch nochmal mit weiteren Kosten verbunden ist.
Genau, also das könnte schlimmstenfalls drohen,
wenn
runterkommt. Mir fällt ein Beispiel gerade spontan ein. Das war auf Beyoncés letztem Album, glaube ich, hatte sie sowas benutzt von diesem Song I'm Too Sexy for My Shirt, irgendwie so. Mhm. Und da hatte derjenige dann auch irgendwie sehr hohe Geld, also finanzielle Ansprüche gemacht, weil es ohne Einvernehmen war. Und dann hat sie einfach diese Sequenz aus dem Song rausgenommen. Mhm. Auch eine mögliche Lösung, den Song einfach.
Ja, ich meine, es ist erstmal Beyoncé. Also als Normalsterblicher, klar, man kann es runternehmen, aber die Kosten, die in dem Zeitraum entstanden, oder es wird ja dann ein Lizenzschaden geltend gemacht. Das heißt, die Person, die einen Anspruch geltend macht, würde ja normalerweise für die Zustimmung auch eine Lizenzgebühr enthalten. Und die muss regelmäßig rückwirkend bezahlt werden, wenn nicht sogar mit einem Zuschlag. Das heißt, eigentlich reicht ein Runternehmen nicht, sondern man müsste entweder noch eine Unterlassungserklärung abgeben, damit dann auch die Wiederholungsgefahr ausgeräumt ist, und man muss eine entsprechende Lizenzgebühr zahlen. Ich kann mir vorstellen, dadurch, dass es sich um Beyoncé handelt, dass da die anspruchstellende Person nicht das weiter verfolgen wollte, aber normalerweise sind das die Schritte. Also man mahnt ab, man macht eine Unterlassungsaufforderung geltend, und mit Abgabe der Unterlassungserklärung ist die Wiederholungsgefahr ausgeräumt und man kann dann für den Zeitraum der Nutzung rückwirkend eine entsprechende Lizenzgebühr verlangen.
Mhm. Gut, okay, soweit verständlich und schützt ja auch tatsächlich eben den oder diejenige, die das ja kreiert haben. Mhm. Wir haben einen häufigen Fall, es ist ja generell so, Musik muss wahrscheinlich immer irgendwie auch mit inspiriert sein von all den Sachen, die ich schon meinem ganzen Leben gehört habe. Das heißt, in gewissem Maße ist Musik auch oft einfach eine Weiterentwicklung dessen, was schon da ist. Jetzt ist es aber auch so, es gibt vielleicht gewisse Lines, gewisse Melodien, die man dann doch verwenden möchte oder vielleicht bewusst. Darf man das? Darf man einfach sagen, ich mache das und bin mir dessen bewusst, dass ich eine Lizenzgebühr zahle? Oder kann eben auch da der Artist sagen, nee, möchte ich gar nicht, dass du das nutzt?
Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gab doch jetzt neulich diesen Fall mit Moses P. und PA Sports. PA Sports wollte ja einen Song von Moses P. verwenden für eine Bearbeitung. Und Moses P. hat die Lizenzvergabe ja verweigert. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Aber wo wir gerade bei Moses P. sind, er führt ja auch schon seit über 20 Jahren ein Verfahren gegen Kraftwerk. Und da geht es ja genau um diese Frage. Er hat damals, als er Sabrina Setlow produziert hat, von Kraftwerk eine Rhythmussequenz, ich glaube von 2-3 Sekunden genommen und die dann bei dem Track Nur Mir unterlegt, also daraus so einen Loop gemacht, und dagegen ist Kraftwerk vorgegangen. Die haben also ein Abmahnschreiben versendet, die haben eine Unterlassungserklärung aufgefordert und einen entsprechenden Lizenzschaden geltend gemacht. Und Moses Pelham hat sich geweigert und das ging dann vor Gericht, also durch alle Instanzen und wieder zurück. Und jetzt liegt es, glaube ich, gerade beim Europäischen Gerichtshof. Und die Frage war auch, ob er die Sequenz ohne Zustimmung von Kraftwerk verwenden durfte. Und das Kriterium, also es ist in dem Fall von Moses Pelham Kraftwerk ging es um die Masteraufnahmen. Bei Masteraufnahmen ist es ja so, dass die konkrete Aufnahme geschützt ist. Das heißt, theoretisch hätte Moses Pelham das nur einspielen können und dann wäre er aus der Verantwortung raus. Er hat sich aber der Original-Masteraufnahme bedient mit der Argumentation, dass es einfach ein Stilmittel im Hip-Hop-Bereich ist und deswegen von der Meinungsfreiheit gedeckt oder von der Kunstfreiheit gedeckt ist. Wenn man jetzt auf urheberrechtlicher Ebene die Angelegenheit betrachtet oder grundsätzlich, wenn man sich eines Samples bedient und da urheberrechtliche Elemente nimmt oder sich dieser entlehnt, dann ist immer eine Betrachtung oder Gesamtwürdigung dahingehend vorzunehmen, ob das Originalwerk in dem neuen Werk verblasst. Also je weiter weg das neue Werk ist, desto weniger besteht die Möglichkeit einer Urheberrechtsverletzung und desto eher geht man davon aus, dass es sich um ein neues Werk handelt, das sich lediglich eines bereits vorhandenen Werks so als Inspirationsquelle oder so bedient hat. Mhm. Aber das ist halt immer eine Frage des Einzelfalls. Es ist super schwierig, da einen Maßstab oder sowas zu setzen, weil man sich da immer die Einzelfall-Tracks oder sowas anschauen muss. Aber grundsätzlich ist immer, wenn man die wesentlichen Züge des Originalwerks nimmt und die dann eins zu eins in ein neues Werk einbaut und man trotzdem noch irgendwie da einen Wiedererkennungswert wahrnimmt, dann kann man schon davon ausgehen, dass es vielleicht doch eher nur eine unabhängige Bearbeitung ist und deswegen lieber vorsichtshalber eine Lizenz einholen. Aber wenn es wirklich nur unwesentliche Elemente sind und es so weit weg ist, dass man gar nicht erkennt, dass es sich um ein Werk des dass es sich um Elemente des Originalwerks handelt, dann würde ich schon sagen, dass man da von einer freien Nutzung ausgehen könnte. Aber wie gesagt, super schwierig.
Wenn wir jetzt bei uns, wir haben natürlich Teilnehmerinnen, die haben dann einfach eine Freude dran in dem Fall würdest du dann wahrscheinlich raten, also bevor die sich da jetzt da die Mühe machen, diesen ganzen Song fertig zu entwickeln, zu mixen, zu mastern, veröffentlichungsbereit zu machen, sich rechtzeitig darum zu kümmern, das Thema zu klären, ist das dann zum Beispiel ein Zeitpunkt, wo man zu einer Anwältin wie dir geht oder gibt es da zentrale Anlaufstellen, wo man das klären kann?
Also die Frage, ob man das jetzt so nutzen kann oder nicht, ja, doch, definitiv schon. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Es gibt ja zum Beispiel auch das Musikzitat. Ja, also wenn die UrheberInnen zum Beispiel irgendwie in ihrem Track versucht, das als Musikzitat zu verwenden. Als Beispiel ist das der Song von den Beatles, All You Need Is Love. Da ist ja am Anfang von dem französischen, ich weiß nicht, ob es die Nationalhymne war oder was anderes, aber aus einem französischen Song haben sie ja, bevor das Lied überhaupt anfängt, da so eine Frequenz genommen. Und das zum Beispiel wird als Musikzitat dargetan. So könnte man zum Beispiel argumentieren. Oder man könnte auch sagen, es ist eine Parodie oder es handelt sich um ein Pastiche. Das ist jetzt neu eingeführt worden. Also ein Pastiche ist, wenn man einen bestimmten Artist honorieren möchte in seiner Musik und deswegen irgendwie Sequenzen verwendet hat. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man dann doch vielleicht gucken könnte, ob es einer Einwilligung oder Lizenz bedarf. Insofern macht es schon Sinn, darüber zu sprechen und zu gucken, was sind die Intentionen.
Mhm. Mhm. Okay, spannend. Ich recherchiere gerade für eine Podcast-Folge KI-Tools im Bereich Musikproduktion. Mhm. Und habe mit Schrecken festgestellt, es gibt ein Tool, da kann ich als Referenz einen Song von einem Artist, ich höre gerade in Dauerschleife einen bestimmten Artist, kann ich als Referenzsong hinterlegen, irgendwelche random Lyrics ein, könnte auch einen Kindersong da reinschreiben, völlig egal, und der spuckt mir was aus, was erschreckend nah sowohl musikalisch als auch stimmlich an diesem Artist ist. Also das funktioniert in der gleichen Sprache. Also es funktioniert nicht so gut, wenn ich jetzt einen englischsprachigen Artist nehme und das auf Deutsch haben möchte, weil es in Deutsch nicht so wirkt. Gerade wenn ich jetzt dann das auf Englisch mache. Und da dachte ich mir, wow, ist das, weil ich, also laut Tool, habe ich dann die Lizenz an dem Song. Also ich kann mir dann dieses sogenannte Urheberrecht, kann ich mir runterladen. Mhm. Da dachte ich, ist das wirklich im Sinne des Urheber? Also fände ich...
Also, dass du das Urheberrecht hast, oder haben könntest, finde ich fraglich, weil das Urheberrecht ist ja an der persönlichen geistigen Schöpfung gekoppelt. Das heißt, wenn ich da 2, 3 Worte einspiele und mir dann ein kompletter Song ausgespielt wird, ist die Frage, ob man dann von einem Urheberrecht ausgehen kann.
Also, ich kann dort einen YouTube-Link von einem offiziellen Musikvideo von dem Artist hinterlegen. Und kann einen kompletten Song schreiben, sogar schreiben lassen.
Ja.
Und dann spuckt er mir so einen, auch so 2, 3 Minuten Song aus. Und ich kann mir das Recht an diesen Song angeblich, das weiß ich halt auch nicht, was das dann ist. Aber kann ich also so eine Lizenz mehr runterladen.
Okay. Den Song ja. Also wenn es die Stimme eines bereits bekannten Artists ist, dann könnte das Persönlichkeitsrecht verletzt sein. Und vielleicht auch das Performance-Right, also das Recht des ausübenden Künstlers wegen der Interpretation, also wenn es sich um einen Song handelt, den es bereits gibt. Urheberrechtlich sehe ich tatsächlich Schwierigkeiten, weil wie gesagt, Urheberrechte entstehen mit persönlicher geistiger Schöpfung und die ist ja bei einem KI-Tool, wird die ja gebrochen dadurch, dass man ja nicht weiß, was in dieser Box passiert und dass ja so ein bisschen dem Zufall überlassen ist, was dann am Ende ausgespielt wird. Aber wenn es sich um einen Song handelt, den es bereits gibt und der dann leicht abgewandelt ausgespielt wird, dann könnte man schon von einer Urheberrechtsverletzung ausgehen. Da klagt ja auch die GEMA gerade gegen OpenAI und Suno, genau wegen dieser Dinge. Mhm.
Gut. Weil ich habe die Beobachtung auch da wieder durch viele Gespräche mit Interessentinnen, die einfach schon sich selber als ProduzentInnen bezeichnen und sagen, ihre Musik zum Beispiel eben mit Suno oder einem anderen KI-Tool. Da würde ich mal in Frage stellen, ob das nicht eine rechtliche Grauzone eigentlich ist. Was muss denjenigen raten, um da auf der sicheren Seite zu sein? Womit sollten sie sich beschäftigen? Was sollten sie sich bewusst sein?
Also ich würde mir definitiv auch die Lizenzbedingungen dieser Tools durchlesen, inwiefern man das, was dann als Output verwendet werden soll, dann auch für zum Beispiel für kommerzielle Zwecke oder sowas verwenden kann. Und was das Urheberrechtliche angeht, ist die Frage, ob es sich dann um eine Komposition handelt, was ich in Frage stelle, oder ob daran ein Masterrecht entstanden ist, wenn das, was ausgespielt wird, dann fixiert wird von Produzentinnen. Dann könnte man von einem Masterrecht sprechen. Die Frage ist aber, was mit der Komposition und oder den Lyrics, die dem zugrunde liegen, ist. Da ist wahrscheinlich kein Urheberrecht dran. Aber es könnte sein, dass ein Masterrecht entstanden ist. Und dann müsste man in dem Zusammenhang gucken, inwieweit man das dann halt weiter verarbeiten kann, in Songs einarbeiten kann. Das ist dann eine Frage der Lizenzbedingungen tatsächlich.
Mhm. Apropos Lizenzbedingungen und Tools. Also jetzt heutzutage so, sowohl die Streaming-Anbieter, wo ich als Artist meine Songs hochlade, auch gewisse Tools, zum Beispiel auch KI, haben seitenweise Bedingungen, die ich wahrscheinlich lesen würde, nicht verstehen würde oder nicht in dem Ausmaß. Wäre das so ein klassischer Fall, wo es eben auch gut wäre, sich mal rechtlich beraten zu lassen? Vor allen Dingen, wenn man sich in dieser Grauzone bewegt, wo man eigentlich ganz ehrlich so nicht alles ganz alleine zu Hause am Reißbrett geschrieben hat, sondern eben sehr großzügig mit diesen modernen Sachen wie KI-Tools und so weiter umgeht.
Ja, also wenn man das nicht versteht und da Sorge hat, dass man gegebenenfalls irgendwas falsch machen kann, dann sollte man sich da schon rechtlichen Rat einholen und man kann an den Lizenzbedingungen eh nichts machen, nichts ändern. Also auch was die Streaming-Lizenzbedingungen und sowas angeht, man muss die mit hochladen oder so. Wahrscheinlich muss man da irgendein Kästchen anklicken und das dann akzeptieren. Deswegen schadet es nicht zu wissen, wenn man da eine Weiterverwendung plant, inwieweit man die weiterverwenden kann. Das Gleiche gilt ja auch mit Fotos. Da gibt es ja auch unzählige Plattformen mittlerweile, wo man Fotos nutzen kann. Und da gibt es ja dann auch verschiedene Abstufungen, inwieweit man diese nutzen kann. Und da macht es tatsächlich Sinn, sich da einfach zu informieren. Und wenn man da Verständnisschwierigkeiten hat, was absolut nachvollziehbar ist, dass man da vielleicht einfach nochmal Rücksprache hält. Ja.
Jetzt kann ich mir vorstellen, und ich weiß es auch von einigen, die so am Aufbauen ihrer Karriere sind, dass sie sowieso schon sehr viel Geld investieren. Und dass vielleicht vermeintlich das erstmal noch nicht so ganz dringend scheint mit dem Thema. Wo gibt es denn vielleicht auch gute Ressourcen? Ich weiß, dass du auch mit Musicpool arbeitest. Hast du da vielleicht mal so ein paar Tipps, wo man sich eben gerade, weil ich weiß es einfach, dass sehr viele sehr großzügig mit den neuen Tools umgehen, Teil eben nicht wissen, was passiert, wenn ich meinen Song da und da hochlade, was passiert, wo sie sich, sage ich mal, recht niederschwellig mit diesem Thema befassen können.
Ja, also Musicpool ist tatsächlich eine sehr gute Anlaufstelle hier in Berlin. Es gibt sowohl die Möglichkeit, Coaching-Sessions zu beantragen, wo unter anderem dann halt auch rechtliche Beratung vorgenommen wird. Und ich glaube, man zahlt 10 oder 20 Euro und der Rest wird dann halt von Musicpool getragen. Und in Hamburg gibt es zum Beispiel Rock City, die ein ähnliches Angebot haben, wo man auch verschiedene Gebiete aus verschiedenen Gebieten Beratung wahrnehmen kann, unter anderem auch Rechtsberatung. Und das ist alles sehr, sehr niedrigschwellig. Und teilweise gibt es ja, also ich gebe zum Beispiel auch Workshops in den Bereichen. In der letzten Zeit habe ich viel KI-Workshops gegeben, also KI und Musikrecht oder KI und Urheberrechte im Allgemeinen. Und ich glaube, da bekommt man auch schon einen relativ guten Überblick über die Problematiken und worauf man gegebenenfalls zu achten hat.
Es gibt noch ein anderes Thema, wo sich auch viele Musikerinnen, also beobachte ich auch, oder viele Artists generell gar nicht so bewusst sind, dass man im Moment, wo man nicht mehr nur Instagram konsumiert, sondern eben auch anfängt, als Artist in Erscheinung zu treten, irgendwann, früher oder später, kommt es auch zu einer Impressumspflicht. Oder auch natürlich, weil es gibt natürlich auch Kooperationen mit eventuell mit Herstellern von Hardware als auch Software. Auch da glaube ich, dass viele sich da gar nicht dessen so bewusst sind. Also ein paar typische Themen, wo man einfach ein Bewusstsein dafür schaffen können, dass es eigentlich doch viel früher der Zeitpunkt ist, wo man.
Ja, gerne. Also genau wie für eine Website, die ich online habe und darauf meine Dienstleistung bewerbe, gilt das halt auch für Social Media, dass ich ein Impressum, also eine Anbieterkennzeichnung haben muss. Und das dient dem Zweck der Transparenz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dort Inhalte hochlade, die urheberrechtlich relevant sind für dritte Personen oder auch persönlichkeitsrechtlich oder markenrechtlich, dann muss die Person die Möglichkeit haben, ihre Rechte wahrzunehmen. Und deswegen ist es essentiell, dass man eine Anbieterkennzeichnung hat. Und die wesentlichen Angaben sind der Name, der vollständige, wenn es sich um Unternehmen handelt, natürlich der Name des Unternehmens, eine Anschrift, eine ladungsfähige Anschrift und eine Möglichkeit der schnellen Kontaktaufnahme, also der elektronischen Kontaktaufnahme. Entweder eine E-Mail oder eine Telefonnummer. Also so eine Maske ist da nicht ausreichend. Man muss schon da eine E-Mail oder sowas aufführen, sodass die Kontaktmöglichkeit gewährleistet ist. Und das Gleiche gilt für Social Media. Da kann man aber, wenn man eine Homepage betreibt, einfach den Link des Impressums in der Beschreibung oder in der Bio einfügen. Das sollte ausreichen. Was ich auch gesehen habe, ist, dass machen, glaube ich, viele Agenturen, dass die halt nochmal so eine gesonderte Instagram-Seite erstellen, wo dann halt die Anbieterkennzeichnung aufgeführt ist. Und dann dazu eine Verknüpfung hergestellt wird. Genau. Cool.
Und ich mag noch eine Frage stellen zu einem Thema, was leider in der heutigen Zeit ist, so relativ viel Spaltung und sehr schnell, wenn man, und gerade bei Musikproduktion und Artist sein, geht es ja auch darum, ein bisschen seine Stimme zu erheben, sich zu zeigen, was man glaubt. Und sehr, sehr schnell ist man da in einem Bereich, wo andere Leute sich berechtigt fühlen, einen anzugreifen. Das Ganze wird sehr schnell nicht nur politisch, sondern auch sehr hitzig oder eben ja bis zu Diffamierung oder Drohungen. Ich kann ein persönliches Beispiel auch zitieren. Ich habe 2022 das Flinter Hip-Hop Festival veranstaltet und allein wegen des Begriffs wurde ich dann schon von, da gab es so ganz komische Profile, die dann zum Boykott und so aufgerufen haben, wo ich mich auch sehr hilflos gefühlt habe. Und im Nachhinein, genau, hätte ich zumindest gerne jemanden wie dich gehabt, wo ich zumindest nachfragen kann, kann ich hier eigentlich irgendwas machen? Ich habe mich, wie gesagt, sehr alleine gefühlt, weil Instagram ist da nicht so eine große Hilfe und gefühlt waren das wie so eine Horde an Accounts, die dann sich, die das Gefühl hatten, da jetzt irgendwie Dampf machen zu müssen. Also das wäre, ich glaube, dass das auch vielleicht, also es gibt ja auch Artists, die eben politischere Songs machen. Es geht heute schnell. Mhm. Hat man da überhaupt eine Chance? Wie ist da deine Erfahrung? Was kann man da rechtlich überhaupt tun? Wann ist ein guter Zeitpunkt, sich da Hilfe zu holen zum Beispiel?
Ja, also eine Chance hat man, also es kommt natürlich immer wieder auf den Einzelfall an. Ne? Die Frage ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht verletzt oder ist die Äußerung der anderen Partei noch von der Meinungsfreiheit gedeckt? Und je nachdem, was an Äußerung getätigt worden ist, muss man halt gucken, ist es grundsätzlich ein Werturteil? Und wenn ja, beruht dieses Werturteil auf Tatsachengrundlagen, die zu der Schlussfolgerung ziehen, dass man zu diesem Werturteil kommt? Und handelt es sich bei dieser Äußerung um keine Schmähung oder Stigmatisierung oder an Pranger stellen und so weiter? Und da muss man halt gucken. Also wenn jemanden beleidigt, ja, dann ist klar, dass das nicht geht. Wenn jemanden, keine Ahnung, Rassist oder keine Ahnung wie nennt, dann ist halt die Frage, gab es da Grundlagen, die Person so zu nennen? Also aufgrund eines vorangegangenen Verhaltens oder so weiter. Wenn nicht, dann ist es nicht in Ordnung, jemanden so zu betiteln. Und genau, oder wenn die Grundlage, die angeführt wird, einfach falsch ist, auf unwahren Tatsachenbehauptung beruht. Also man muss da halt immer abwägen. Auf der einen Seite hat man das Persönlichkeitsrecht, auf der anderen Seite hat man die Meinungsfreiheit. Und je nachdem, wie man sich da verhalten hat und wie weit die Äußerung dazu führt, dass man vielleicht, wie gesagt, stigmatisiert wird oder in Pranger gestellt wird, dann kann man da schon sagen, dass das unzulässig ist.
Abschließend, wenn du jetzt Musikerinnen hättest, die jetzt gerade so dabei sind, die haben jetzt vielleicht ihre ersten Songs fertig produziert, wollen in die Öffentlichkeit gehen damit, so insgesamt, was würdest du denen in Bezug auf das Thema Rechte, deine Rechte wahren, aber auch sicherstellen, dass du eben ja nicht die von anderen verletzt, was würdest du denen raten? Vor allen Dingen auch, was ein guter Zeitpunkt wäre.
Ja, also wenn die MusikerInnen mit anderen Leuten zusammenarbeiten, bitte, 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 auch wenn es nur eine E-Mail ist und ein Zweizeiler, regelt die Splits, regelt die Master Royalties und regelt auch die Rechteeinräumung, so dass, wenn man jetzt auf der Seite der Künstlerin ist, also die dann halt auch am Ende auf der Bühne steht, dass man dafür Sorge trägt, dass man auch alle Rechte innehat, um dann entsprechend verwerten zu können. Aber auch für Produzentinnen, wenn man da was Eigenes draus machen will und da andere Personen mit involviert waren, einfach die Rechte regeln. Und da braucht es auch nicht ein 20-seitiges Vertragswerk. Es reicht fürs Erste auch irgendwie ein paar Zeilen, so dass zumindest per Auslegung wahr oder verstanden werden kann, was die Parteien gewollt haben. Aber es muss irgendeine Regelung erfolgen. Nicht einfach so blind ins Studio gehen und darauf vertrauen, dass man jetzt irgendwie alle menschlich fein miteinander ist und deswegen wird das schon irgendwie funktionieren. Das funktioniert nicht.
Ja. Ja, das kann ich aus vielen Gesprächen bestätigen und dass da eben auch nicht nur Freundschaften, sondern wirklich sehr vertrauensvolle Zusammenarbeiten, aber auch Beziehungen können kaputt gehen. Also auch das haben wir schon Ex-Männer, Ex-Partner, genau, bevor es dazu eben solchen unklaren Situationen, die zu sehr viel Streit und Verletzungen führen, ist es immer besser, alles geklärt zu haben.
Ja, absolut. Ja.
Bist dieses Jahr im April 25 in den Vorstand von Music Women Germany gewählt worden. Ja. Ich stehe an der Stelle nochmal gratulieren, denn wir sind ja hier im Tonstudio für Frauen und das ist natürlich eine sehr wertvolle Arbeit für Stimmen, die es eben auch braucht in der Branche. Und ganz zum Schluss mag ich dir das Wort übergeben. Was bedeutet dir diese Rolle und wie möchtest du dort gerne wirken?
Was bedeutet mir die Rolle? Also ich habe mich erstmal sehr geehrt gefühlt, dass ich gefragt wurde, Teil des Vorstandes zu sein. Und ich merke halt einfach, aufgrund meiner Arbeit und auch der Austausch mit vielen Flinter-Personen, dass gerade diese Studiosituation so viel auch mit dem Selbstbewusstsein der Person macht und dass es so wichtig ist, für so welche Personen auch einen Safe Space zu haben. Und das ist ja auch das Ziel, also vor allen Dingen auch für mehr Sichtbarkeit zu sorgen, diese Problematiken ernst zu nehmen. Und zu verstehen zu geben, dass man nicht damit allein ist und dass es eben ein leider, aber vielleicht auch ruhigen Gewissen zu sagen, dass man nicht allein in so einer Situation ist, sondern dass das des Öfteren vorkommt. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, jetzt abgesehen von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann ist es ja nach wie vor so, dass gerade Flinterpersonen in der Produktion oder im Songwriting, also wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Ich glaube, es sind
3% bei Producer 3%.
3%, ne? Ja, Wahnsinn. Also worüber reden wir hier? Und das allein schon ist ein Antrieb, sich dann für mehr Sichtbarkeit einzusetzen.
Definitiv.
Ja.
Gleichfalls, ja, absolut. Ja. Lieben Dank, liebe Ingrid. Wenn jemand sich an dich persönlich wenden mag, ich weiß, du bist auch auf Social Media und du hast eine eigene Kanzlei. Sag gerne, wie man dich am besten erreicht, wenn man...
Ja, also ich bin über alle Kanäle erreichbar. Ich bekomme tatsächlich auch oft Anfragen über Social Media und die beantworte ich auch und sonst ganz normal über meine Homepage und da sind auch meine Kontaktdaten im Impressum aufgeführt. Genau.
Das fand ich übrigens mega cool. Also du bist eine sehr coole Anwältin, fand ich sehr cool, weil der Kontakt, ich habe dich einfach über TikTok angeschrieben und das fand ich wirklich...
Ach, stimmt, ja, TikTok war es, ja.
Sehr nahbar, sehr im Leben und vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein echt wichtiges Thema, sehr viel wichtiger als viele dem Ganzen einräumen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung, danke fürs Gespräch.
Ciao, Ingrid.
Tschüss. Okay.